Nachhaltig Weltwärts, der Podcast für alle, die weltwärts denken.
Hallo zur neuesten Episode und in der geht es nach Uganda, wo Lars gerade seinen Freiwilligendienst macht. Wir sprechen darüber, wie seine Arbeit als Sportbegeisterter im Sportbereich aussieht. Verbindet Fußball also wirklich die ganze Welt? Und wie geht Lars eigentlich mit Problemen im Projekt und im Privaten um? Ich bin mir sicher, wir bekommen Antworten und damit rein in die Folge und ein Hallo nach Uganda.
Ja, hallo zurück.
Direkt am Anfang, hast du ein Wort für uns in Luganda, das wir alle kennen sollten?
Eins, was mir besonders einfallen würde, wäre Fanji, heißt das.
Fanji?
Genau.
Was bedeutet das?
Das bedeutet so viel wie Yes, please. Also so ein bisschen die Frage, ja, was genau willst du von mir? Ich finde dieses Wort echt ganz cool, weil jedes Mal, wenn du im Taxi oder irgendwo in der Öffentlichkeit bist und du merkst, dass Leute über dich reden oder auch allgemein, wenn jemand mit dir redet, dann kannst du aber dieses Wort sagen und das ist immer so ein bisschen dieser Icebreaker. Dann die ganzen Leute freuen sich immer so, ach, er spricht ja Luganda. Und das ist eigentlich immer ganz cool.
Tatsächlich ganz cool und Icebreaker sind immer sehr hilfreich. Nimm uns kurz ein bisschen mit, wo bist du gerade, also wo treffen wir dich an?
Ich sitze tatsächlich gerade in meinem Zimmer. Das ist in Kalaji, einem relativ großen Dorf, grob eine Dreiviertelstunde von Kampala entfernt.
Dann gibt es jetzt hier noch ein paar Quick Facts zu Lars. Alter 19, kommt aus Hart bei Stuttgart. Einsatzort, er hat es gerade schon gesagt, Kalaji. Seine Entsendeorganisation ist der AHSC Göttingen und seine Partnerorganisation vor Ort ist die Missingi Soccer Academy und die St. Joseph Primary School. Und Lars, was wäre dein Hashtag für deinen bisherigen Einsatz?
Ja, ich glaube, ich würde meinem ganzen Jahr bisher so das Hashtag Einlassen auf Neues geben. Ich glaube, das hat mich einfach bisher komplett durchbegleitet. Ja, dieses Neue einfach auch anzunehmen und versuchen, damit klarzukommen.
Also bereit sein, einfach neue Erfahrungen zu machen.
Genau.
Du arbeitest ja bei zwei verschiedenen Organisationen. Erzähl uns mal in ein paar Sätzen, was du ganz konkret machst vor Ort.
Also ich bin einmal in der Schule. Das ist so die Basic-Aufgabe, die ich so habe, da ist eben, dass wir den Sportunterricht begleiten beziehungsweise teilweise auch komplett selber leiten. Und das habe ich immer 2 Tage die Woche. Und an den restlichen Tagen beziehungsweise nachmittags bin ich an der Soccer-Akademie, wo ich im Coaching helfe, in der Freizeit spiele, ja, organisiere oder einfach die Akademie, wo es geht, unterstütze.
Ja, warum war es dir wichtig, als du irgendwann beschlossen hast, hey, ich gehe weltwärts, im Sportbereich weltwärts zu gehen?
Was für mich so da dieser wichtigste Punkt war, war einfach, dass Sport die Möglichkeit hat, einfach alle Menschen zu erreichen und ich jetzt, um im Sport was machen zu können, keine Ausbildung brauche. Ich möchte einfach meine Erfahrungen, die ich bisher gemacht habe, weil durch mein Fußballspielen und das andere Engagement, dass dort die Arbeit mit den Kindern durch den Sport eben eigentlich immer funktioniert.
Ja.
Auf jeden Fall die Motivation und die Lust, mit Kindern was zu arbeiten und schon auch die Sportbegeisterung, weil man einfach tagtäglich dann damit zu tun hat. So.
Okay, als Sportmuffel wie ich wäre das dann wahrscheinlich das falsche Projekt. Starten wir mit der Soccer Academy mal. Nimm uns mit. Wie sieht da so ein Arbeitsalltag für dich aus?
Dass ich halt also nachmittags dann losgehe zum Fußballplatz und begleite dann dort das Training. Mal darf ich selber Aufgaben übernehmen, mal stehe ich daneben und unterstütze. Und dann wird danach zurück zum Haus von der Akademie gelaufen. Und wir essen gemeinsam, spielen vielleicht auch ein paar Spiele. Und dann geht's nach Einbruch der Dunkelheit nach Hause.
Warum ist die Soccer Academy so wichtig? Die Kinder gehen, glaube ich, morgens auf eine andere Schule und kommen dann nachmittags tatsächlich zur Soccer Academy.
Die Idee von der Soccer Academy ist ja, dass Kinder oder Jugendliche aus unprivilegierten Familien, also die nicht die Möglichkeit haben, ja, die Schulbildung und das ganze Leben so zu finanzieren, da ist eben die Soccer Academy dafür da, dass die Kinder so ein Whole-Life-Coaching bekommen.
Aber ist das Ziel, die Kinder auch als Fußballer auszubilden, also dass sie eventuell als Profifußballer irgendwo arbeiten können? Oder geht es wirklich um einfach eine Lebensvorbereitung?
Auf jeden Fall auch Fußballer. Das ist so dieses Endziel und das auch das Ziel dabei, dass wir eine der besten Akademien in dem Kontinent Afrika werden. Und ich glaube, das ist ein bisschen ambitioniert, aber es ist möglich.
Wenn du so an deinen Einsatz zurückdenkst, was wäre vielleicht so ein Highlight in dem Projekt für dich?
Ja, jedes Mal, wenn du auf den Platz gehst oder abends mit den Kindern Zeit verbringst, einfach diese Freude, die immer entgegenkommt, wenn du was mit dem machst oder wenn du mal wieder irgendwas organisiert hast. Und dann die ganzen Kids danach, wenn du fertig bist, eigentlich komplett aufgedreht sind und eigentlich gar nicht mehr ins Bett wollen.
Ja.
Das ist eigentlich immer ganz schön.
Das heißt, die wohnen und leben auch wirklich in der Soccer Academy?
Ja, so ein bisschen wie ein Internat, nur dass das Internat keine Schule hat und die noch auf eine externe Schule gehen.
Verstehe. Gibt es denn so einen Moment, an den du dich ganz konkret erinnerst vielleicht, oder sind es tatsächlich eher so allgemeinere Punkte?
Die Kids, die haben immer gefragt, ob sie nicht mal unsere Sprache lernen können, also Deutsch. Das war ich auch immer dieses Ding. Ich bin hierher gekommen und wollte sowas nicht machen. Also Deutschunterricht, weil ich habe ja keine Ausbildung da drin und auch keine Erfahrungen. Aber die wollten einfach unbedingt. Und dann haben wir mal eine Stunde gemacht. Und danach waren die ganzen Jungs aufgedreht und waren sehr motiviert, auch weiterzulernen. Wollten eigentlich gar nicht gehen. Und das war echt schön. So zu sehen, man hat sich ein bisschen Mühe gegeben. Eigentlich ist man damit auch gar nicht fein, dass man das jetzt macht. Und dann kriegt man so eine Rückmeldung und jetzt in Zukunft werden wir es bestimmt auch nochmal machen.
Okay, cool. Neben der Soccer Academy arbeitest du ja auch an der Grundschule. Wo ist für dich der Unterschied zwischen den beiden Projekten?
In der Akademie, dass es viel persönlicher ist. Da haben wir insgesamt 18 Kinder, die im Haus leben. Im Gegensatz dazu ist eben in der Schule, ich weiß gar nicht, wie viele Kinder wir da insgesamt haben, also bestimmt 400, 500, 600 Kinder und dann auch pro Klasse zwischen 40 ist das Kleinste, was wir bisher hatten und das geht aber auch hoch bis zu 120 Schülern pro Klasse. Da ist eben der größte Unterschied dieses bisschen unpersönlichere, aber irgendwie kriegen wir es trotzdem hin, durch den Rahmen Sport da immer so eine doch auch Beziehung und offenes Miteinander umgehen hinzubekommen und das ist echt ganz schön.
Das heißt, in der Schule, in der Grundschule, da bietest du auch Sportunterricht an. Was macht ihr dann da?
Es geht eher darum, dass die Kids sich bewegen, dass sie rauskommen aus diesem Alltag in der Schule sitzen, nur Frontalunterricht. Und deswegen machen wir ganz viele Spiele, sei es mit Ball oder ohne, dass wir halt einfach viel Bewegung, viel Rennen in die Richtung geht es meistens.
Okay, also Spielspaß und ein bisschen was anderes als der normale Unterricht quasi.
Ich glaube einfach, dass wir da die Möglichkeit haben, den Kindern nochmal ganz anders zu begegnen. Also dieses Ding von Lehrer sein, vorne stehen, was beibringen. Auf der einen Seite, was die Schüler halt im Klassenraum erleben. Und dann auf der anderen Seite dieses eher sich auf Augenhöhe begegnen. Und auch nochmal diesen Rahmen von Gehorsam und so einfach zu sprengen, dass es Regeln gibt, an die man sich halten muss. Klar, man hört zu oder man schlägt sich gegenseitig nicht, es gibt keine Rangeleien oder so. Aber daneben kann man einfach frei ein Kind sein. Und ich glaube, da drin liegt eben auch dieses die Grundidee, die wir in dem Sport versuchen zu vermitteln. Einfach so ein Safe Space, dass die Schüler merken, bei uns, da wird eben nicht geschlagen. Das ist hier in Uganda allgemein in dem Bildungssystem eben noch ein großes Problem. Es ist zwar per Gesetz verboten, aber trotzdem wird es ja praktiziert, dass gecaned wird, wie es hier genannt wird. Wieder, dass einfach die Schüler ganz viel im Unterricht, wenn die nicht zuhören, dass die Lehrer dann schlagen, weil sie eben die Autorität ja versuchen aufrechtzuerhalten. Und das eben bei uns dieses, ja, das Ziel, dass wir in unserem Sportunterricht den Kindern eben ermöglichen, einfach frei Kind zu sein und auch zu wissen, dass wir sie nicht schlagen. Uns funktioniert trotzdem. Also die Kinder hören natürlich nicht immer alle zu. Aber im Großen und Ganzen ist es so, dass sie einfach das auch mögen, was wir da machen und dann auch Lust haben, wiederzukommen zu uns.
Jetzt hast du schon die Gewalt angesprochen in Schulen in Uganda. Wie seid ihr darauf vorbereitet worden? Oder seid ihr darauf vorbereitet worden?
Da bin ich auch echt dankbar dafür, wie wir das auf den Vorbereitungsseminaren hatten. Ja, es ist eben anders hier, das Bildungssystem. Man trifft auch viel größere Klassen, die Lehrer sind anders ausgebildet. Und dann war auch immer so, ja, es kann gut passieren, dass ihr das seht, dass Kinder geschlagen werden. Es ist natürlich, wenn man das so hört, immer so eine Sache. Man sitzt dann da und denkt sich, ja, okay, wie reagiere ich denn da? Aber im Endeffekt ist es einfach gut gewesen zu wissen, okay, es kann passieren und dann sich schon mal vielleicht Gedanken darüber machen, was mache ich denn, oder dass man dann eben nicht einfach nur ins kalte Wasser geworfen wird.
Hat dich das Thema denn, als du es dann zum ersten Mal gehört hast in so einem Seminar, irgendwie abgeschreckt? Und hast du dann in Frage gestellt, will ich überhaupt dann nach Uganda gehen? Oder war das tatsächlich kein Thema, weil du sofort auch eine Idee hattest, wie du für dich selber damit umgehen kannst?
Ich glaube, ich konnte dieses Thema gar nicht so richtig greifen, was es bedeutet. Weil wir sind es ja in Deutschland nicht mehr gewohnt, dass irgendwie im Unterricht geschlagen wird. Ich meine, vor 50 Jahren oder ein bisschen mehr war das ja noch gang und gäbe. Aber nee, es war nicht wirklich fassbar, was es bedeutet. Und deswegen habe ich mir darüber auch nicht so viele Gedanken gemacht.
Vor Ort selber hast du, glaube ich, ja noch nicht direkt mitbekommen, gesehen, wie, also du warst noch nicht im gleichen Raum, wie Kinder von LehrerInnen geschlagen werden. Hast du für dich überlegt, denn wie du mit einer Situation umgehen würdest, wärst du mal, ja, direkt daneben?
Ja, schon mal hat sich der Gedanken gemacht. Es ist immer, glaube ich, sehr schwierig, das sozusagen, so würde ich es machen. Aber ich glaube, der erste Instinkt wäre natürlich sozusagen dazwischen zu gehen oder so, aber das ist auf jeden Fall gar keine gute Idee. Ja, das würde ich auch nie machen. Weil in dem Fall, wenn es passiert, ist es ja immer so, dass die Lehrkraft gerade irgendwie versucht, die Situation unter Kontrolle zu bekommen. Und da ist es einfach der komplett falsche Rahmen, irgendwie dazwischen zu gehen, zu sagen, nee, so macht man das nicht, wir machen das aber anders. Wenn man dann ja immer in so eine Wir- und Ihr-Situation reinkommt. Und deswegen glaube ich, dass ich eher versuchen würde, es klingt jetzt vielleicht nicht ganz so gut, aber diese Situation zu entkommen und einfach den Raum zu verlassen. Weil mir persönlich auch wichtig ist, dass ich damit nicht in Verbindung gebracht werde. Also, dass bei mir im Unterricht dieses Schlagen absolut ein Tabu ist.
Ja. Würdest du denn sagen, dass dieses Thema Gewalt generell unter den LehrerInnen bei euch ein Thema ist? Also, oder seid ihr sogar im Dialog mit den Kräften vor Ort?
Es kommt ganz darauf an, welche Situation oder welche Lehre man dort hat, aber teilweise, wir haben auch einen sehr guten Freund von uns, der ist Lehrer an der Schule und der hat früher auch relativ viel geschlagen, aber hat es mittlerweile, soweit ich weiß, alles aufgehört. Und mit dem kann man darüber sehr gut reden. Allgemein mit den Lehrern, viele wollen auch das anders machen, aber wissen ja nicht so richtig wie, weil es in der Ausbildung auch nicht ganz so gut behandelt wird. Wir haben uns überlegt, was unsere Vorfreiwilligen auch schon gemacht haben, einen Workshop anzubieten, in dem wir den Lehrern einfach so der alternative Ideen bieten. Das aber auch ganz wichtig, dass nicht wir das machen, sondern ein anderer Freund von uns, der auch Professor beziehungsweise auch selbst Lehrer ist, dass es eben wieder nicht dieses Ding ist, die Weißen stehen da und machen was, sondern dass sie einfach diesen Dialog suchen, nicht so vorne hinstehen und sagen, mach das mal so. Und ich denke, dass wir da vielleicht ganz gut was, ja, nicht ändern können, aber einfach die Möglichkeit bieten können.
Wahrscheinlich ist man auch in so einem inneren Konflikt von Gewalt an Kindern nicht akzeptieren und gleichzeitig nicht ein besserwissender Weißer aus Deutschland zu sein. Wie ist dieser innere Konflikt für dich?
Ich glaube, dass mir einfach schon mal wichtig war, dieses Bild von ich komme von woher und ich sage euch jetzt, wie es geht, dass das auf jeden Fall nie Raum irgendwo bekommt. Was ich mir so gedacht habe für mich, dass ich den Dialog suchen will und verstehen will, warum das hier passiert. Und aufgrund von dem dann mir eine Meinung davon zu bilden. Und ich glaube, ich bin immer noch nicht so weit, dass ich wirklich sagen kann, ja, hier, ich weiß genau, warum, woher das kommt. Ich glaube, das wird auch nie ganz passieren. Aber ich denke, mittlerweile ist es schon so weit, dass ich sagen würde, dass dieses Problem, was hier ist, eben ein strukturelles Problem ist. und dass es eben nicht durch mich Freiwilligen, der hier gerade da ist, geändert werden kann, dass ich vielleicht ein bisschen einen kleinen, also ganz kleinen Teil dazu beitragen kann.
Du willst ja auch in deinen Sportklassen oder wenn du mit den Kindern arbeitest, so eine Art Safe Space anbieten. Klappt das deiner Meinung nach ganz gut?
Auf jeden Fall. Einfach nur die Rückmeldung von den Kindern, wenn sie wieder herkommen, angerannt kommen, dich begrüßen, sich freuen, dass du da bist. Das ist, hat natürlich bestimmt immer ganz viele Faktoren, warum das so ist. Aber ich denke auf jeden Fall auch, dass die Kinder bei uns dann merken, dass sie einfach gewertschätzt werden, dass sie gerne wieder auch kommen. Und ich glaube, wenn man das so am meisten gesehen hat, dass die Kinder uns vertrauen, ist relativ am Anfang passiert. Da saßen wir und haben nach dem Unterricht noch so ein bisschen den Kindern geboten, dass sie mit uns reden können. Und das haben auch viele gemacht. Das war dann einmal so eine Situation, wir saßen da, alle Kinder oder einige Kinder um uns drum rum und dann hat eine Schülerin, so grob 12 Jahre alt, hat gefragt, do they call us monkeys in Germany? Und eine andere hat kurz danach auch gefragt, am I going to be killed if I go to Germany? Und das waren einfach so Sachen, da sitzt du dann da und bist erstmal perplex, wie ein 12-jähriges Mädchen sowas fragen kann oder dass sie sowas beschäftigt. Und ich denke, dass dieser Selbstbiss, dass sie einfach die Möglichkeit haben oder sich trauen, uns sowas zu fragen, obwohl wir eben gerade die Leute werden, die sie so nennen würden. Genau da denke ich eben, dass es eindeutig zeigt, dass wir das nicht sind oder dass wir dieses Vertrauen bekommen haben. Und dann natürlich auch gerade bei diesem Thema, ob man getötet wird, wenn man nach Deutschland kommt, ich glaube, das zeigt auch ganz deutlich, wie wichtig es ist, diesen Austausch zu haben von Süd-Nord und Nord-Süd, was eben weltweit bietet, wenn man dadurch eben in Dialog kommt.
Total. Ich bin immer noch ein bisschen, uff, sage ich mal irgendwie. Das sind ja schon sehr intensive Fragen. Kurz genau noch zu Süd-Nord. Also Nord-Süd ist, wenn Deutsche in den globalen Süden ziehen oder halt in die Weltwärtsländer, und Süd-Nord bedeutet, wenn Menschen aus den Weltwärtsländern nach Deutschland kommen und bei uns einen Freiwilligendienst machen. Das wird immer mehr ausgebaut. Tatsächlich ist dieses Jahr sogar der 50.000. Freiwillige, Weltwärtsfreiwillige, das ist ein Süd-Nord-Freiwilliger. Aber ja, zurück zu den Fragen der Zwölfjährigen. Wie bist du in dem Moment damit umgegangen? Ich meine, das kam für dich ja wahrscheinlich auch überraschend und erschlägt einen ja fast, wenn man sowas gefragt wird.
Ich war da erstmal so ein bisschen sprachlos und habe dann auch irgendwie geantwortet, nein, natürlich nicht. Aber danach sich schon Gedanken gemacht, so als man wieder zu Hause war. Woher kommt diese Frage oder habe ich da jetzt richtig geantwortet? Und also richtig geantwortet denke ich auf jeden Fall, weil was bringt es dem Kind irgendwie, lange Reden zu erzählen. Aber ich meine, diese Fragen kommen ja von irgendwoher. Und dieses Bild von einem kleinen 12-jährigen Mädchen, wenn das einfach fragt, das ist schon, das habe ich dann schon auch eine Weile lang beschäftigt oder beschäftigt mich auch immer noch. Und ich denke, da müssen wir als Gesellschaft hier in Deutschland auch daran arbeiten. Und was ich mir dann so gedacht habe, woher das kommen könnte, also woher diese Idee oder der Gedanke, dass man einfach so genannt wird oder vielleicht umgebracht wird, dass es vielleicht aus den Medien kommt, die hier konsumiert werden, beziehungsweise aus dem Fernsehen. Der Sender hier zeigt halt auch, wenn man wie ein Attentat in den USA war oder solche Sachen, dass eben dieser Fokus auch ganz oft auf den schlimmen Dingen liegt. Und wenn jetzt eben ein Kind hier das mitbekommt, dann ist es, glaube ich, schon ein großes Thema. Und da ist eben gerade auch der Weltwärtsdienst von mir hier im Sport, glaube ich, sehr hilfreich, dass wir, dass die Kinder da sehen, die Leute sind nicht nur so, wie wir es im Fernsehen sehen, sondern mit denen können wir auch einfach mal Spaß haben, mit denen können wir Fußball spielen. Und auf dem Platz ist jeder gleich. Das ist einfach so. Und das ist immer schön zu sehen.
Glaube ich total. Also bin ich ganz bei dir, dass Weltwärts da für alle Seiten sehr profitabel ist. Das ist jetzt quasi nur so ein konkretes Beispiel, aber ich denke, dieses Weißsein in Anführungszeichen ist auch neben der Schule für dich wahrscheinlich etwas, womit man sich im Freiwilligendienst in Uganda etwas mehr beschäftigt, sage ich jetzt mal, oder?
Auf jeden Fall. Ich glaube, das war auch die größte Herausforderung, die ich bisher hier hatte. Dieses Auffallen, das Anderssein. Ja, man trifft ja auf Vorurteile und alles Mögliche. Jetzt irgendwie, dass man zum Beispiel Geld hat. Das ist immer sehr schwierig, das irgendwie zu trennen. Aber ich habe mir auch im Vorhinein, bevor ich hierher gekommen bin, immer gefragt, wie es denn ist, anders zu sein oder aufzufallen. Oder ob, wenn ich hierher komme, ob ich dann auch diskriminiert werde. Und ich würde auf jeden Fall sagen, diskriminiert werde ich hier nicht. Also ich bin privilegiert, aber auf jeden Fall nicht diskriminiert. Und trotzdem ist dieses Privilegiertsein oder dieses Anderssein auffallen ein Teil hier in dem Leben, der nicht einfach ist. Weil man ist ja hier und will eigentlich reinpassen oder will teilhaben an dem Ganzen. Und dann wird einem immer mal wieder so gezeigt, ey nein, du bist halt anders. Jetzt gerade dieses Privilegiertsein, finde ich, sieht man immer ganz stark daran, wie man hier behandelt wird, wenn man irgendwo unterwegs ist. Also diese Taxis, in denen man hier unterwegs ist, man bekommt halt oft den vordersten Platz angeboten. Also der Beste, der neben dem Fahrer ist. Wenn man da viel Platz hat, man kann gut rausschauen. Und teilweise sitzt da schon jemand und dann wird einem der trotzdem angeboten. Sprich, die andere soll dann aufstehen. Und da ist so bei mir ganz oft die Reaktion, dass ich sage, nein, nein, alles gut, ich kann mich auch einfach hinten einsetzen, das ist gar kein Problem. Für so ein bisschen dieses, nein, ich will nicht anders sein. Und das ist, glaube ich, auch ein Teil, was man lernen muss, damit umzugehen, anders zu sein. Und ich denke, das ist auch irgendwie so ein Lebensskill, den man dann auch wieder zurücknehmen kann nach Deutschland.
Glaube ich auf jeden Fall auch. Wie reagieren denn die Menschen, die Uganda, wenn du dann sagst, also, nee, danke, sehr nett von euch, dass ich hier vorne sitzen kann. Quetsch mich jetzt hinten in die letzte Reihe.
Ganz oft ist es ein bisschen Unverständnis, weil wir wollen dich doch ehren. Aber ganz oft ist es auch so, dass die Leute sich freuen oder ich glaube, die verstehen nicht, warum ich das mache. Aber die denken sich dann auch, ja, ist okay, soll er machen.
Und wahrscheinlich entstehen so doch hinten an, hier und da vielleicht auch mal ganz spannende Gespräche, oder?
Ja, das ist irgendwie ganz cool, dass man einfach so sieht, ey, die Leute haben Interesse an dir und ja, finden es cool, dass du dabei bist.
Beim Thema Weißsein hast du eine spannende Geschichte mal aus Kampala erzählt, wie du da in Downtown unterwegs warst.
Oh, das war, glaube ich, einer der schönsten und coolsten Momente, die ich bisher hier erlebt habe. Also es war relativ am Anfang. Und da war dieses Thema von Auffallen noch ganz frisch, dass man überall unterwegs war und immer ist mir aufgefallen. Es war immer sowas von anstrengend. Und dann bin ich mit einem Freund unterwegs gewesen. Und zu Downtown muss man sagen, dass das so dieser gefühlt Dreh- und Angelpunkt in Kampala. Also da passiert alles, da sind so viele Menschen. So viele Menschen habe ich noch nie gesehen, auf einem Haufen. Und ja, wir sind da eben durchgelaufen als Weiße und auf einmal warst du, ja, es war so ein ganz komisches Gefühl, aber auch mega schön, weil alles geht zu seinem Leben und du bist dieser Beobachter, der dabei steht und irgendwie gehst du in diese Masse unter und jeder nimmt dich mit oder akzeptierst, dass du einfach da bist. Und du hast keine komischen Blicke bekommen, du hast keine Kommentare bekommen. Du warst einfach nur Teil von diesem großen, ganzen Leben in Kampala. Und es war so schön, da drin zu stehen, irgendwie zu wissen, du bist anders. Aber es war auch ganz klar, dass es in dem Fall einfach egal ist. Ich glaube, dieses Gefühl, das werde ich auch nie wieder haben. Bestimmt in anderen Ausführungen, aber so wie es dort war, war so eine besondere Atmosphäre. Allein dafür hat es schon gelohnt, hierher zu kommen.
Man merkt dir auf jeden Fall an, wie besonders die Situation war, von daher mega gut. Letzte Frage zu dem kleinen Themenkomplex ist das Thema Geld. Das ist ja oft irgendwie auch so ein Anspruch, du als Weißer, du hast Geld. Hast du da einen Weg für dich gefunden, wie du damit umgehst, wenn du nach Geld gefragt wirst?
Ja, Also man muss natürlich zu diesem Thema Geld hier auch mal sagen, dass es einfach in der Gesellschaft auch so ist, dass wenn du was hast, also diese Community hier ist ja sehr stark, also wenn du irgendwie ein Problem hast, hier gibt es ja keine Krankenversicherungen oder allgemein sowas, dann gehst du eben zur Community und fragst nach, fragst, ob du Geld bekommen kannst. Und deswegen ist es kulturell hier auch ein anderes Thema als bei uns in Deutschland, nach Geld zu fragen. Und jetzt zum Beispiel, wenn irgendwie ein Fest ansteht, dann gibt auch jeder Gast einfach so seinen Teil dazu, dass dieses Fest stattfinden kann. Ja, und für mich habe ich mir einfach so gedacht, am Anfang muss man auch immer rausfiltern, wer ist denn mein Freund oder warum ist er mein Freund? Will er jetzt nur mein Geld haben oder ist er wirklich an mir interessiert? Aber mittlerweile haben wir da auch Freunde gefunden. Die sind interessiert an uns, die fragen, wie es uns geht und alles. Und erleben auch ganz viele Sachen mit uns zusammen. Und jetzt gerade auch von einem Freund von uns ist der Bruder gestorben gewesen. Und dann gibt man da bei der Beerdigung, gibt man halt auch immer Geld. Und dann haben wir halt als Gruppe hier in meiner WG, haben wir auch zusammengelegt und haben wir auch gemeinsam ein bisschen mehr gegeben. Und das war einfach so eine Dankbarkeit, irgendwie mit der wir nicht ganz wussten, wie wir so klarkommen sollen, weil es war jetzt ja auch nur Geld für uns. Aber für die Leute hier hat es halt relativ viel bedeutet. Aber im Endeffekt war es nicht so, dass sie sich gefreut haben, weil wir Geld gegeben haben, sondern sie haben sich vor allem gefreut, dass wir bei ihnen waren, bei der Family, dass wir uns dafür interessiert haben, wie es ihnen in dem Fall geht. Und ich denke, darauf kommt es an. Und wenn diese Momente dann eben ein bisschen mit Geld verbunden sind, dann ist das auch okay.
Gerade, wie du sagst, weil es auch in der Kultur eventuell einfach da verankert ist. In Kenia haben wir immer gesagt, keine Woche ist eine richtige Woche ohne eine Harambe, also eine Geldsammlung, weil es einfach so üblich war, dass es jede Woche eine Harambe gab für irgendwas, in dem es aber auch akzeptiert wird, wenn man Nein sagt, weil es gerade vielleicht nicht geht.
Das muss man natürlich lernen, ja. Und dann geht es auch gut.
Das würde ich genauso sagen. Und damit kommen wir jetzt zur absoluten Favorite-Kategorie dieses Podcasts. Und das sind die drei schnellen Fragen.
Die drei schnellen Fragen.
Bist du ready?
Ja.
Okay, Fußball oder Joggen?
Das ist gemein. Joggen, oh. Kann ich nicht mehr antworten.
Okay. Wenn Weltfest ein Getränk wäre, was wäre es dann?
Auf jeden Fall, die Mischung aus ganz viel Zeug. Und dass es trotzdem noch gut schmeckt.
Der Nachsatz war wichtig. Stadt oder Dorf?
Dorf.
Schau mal. Und das waren schon die drei schnellen Fragen. Wie war denn das Ankommen für dich?
Ich glaube, ich habe echt viel Glück gehabt mit der Region, wo ich hingekommen bin, also Ostafrika. Jetzt Uganda hier, eins der gastfreundlichsten Länder, das es, glaube ich, überhaupt gibt. Also, du wirst überall aufgenommen, du wirst überall willkommen geheißen. Wir haben Weihnachten mit Locals zusammen gefeiert. Von denen hat es mir das schon sehr einfach gemacht. Aber trotzdem, wie wir vorhin auch schon geredet haben, diese Herausforderung vom Auffallen, die war dann immer noch dabei. Also es hat schon seine Zeit gedauert, bis ich angekommen bin. Da muss man erstmal so die ganzen Erfahrungen, die man bisher in Europa sammeln konnte, die musste man erstmal wieder ganz neu überdenken. Das war am Anfang erst eine Eingewöhnungsphase, die bei mir, glaube ich, auch relativ lange gedauert hat. Also bis so 5 Monate oder so, glaube ich, habe ich schon gebraucht. Und seitdem ist aber auch, ist eine zweite Heimat geworden. Und man wird bestimmt einen Teil von sich selber hier zurücklassen, den man nicht mehr wieder mitnehmen kann.
Ja, und das, was du erzählst, ist auch irgendwie ganz klassisch weltweit Freiwilligendienst. Also man braucht immer eine Zeit, ja, bis man wirklich angekommen ist. Und genau deswegen ist Weltwärts, glaube ich, auch mindestens 6 Monate lang, bestenfalls sogar 12 Monate, weil man einfach wirklich eine Zeit braucht, bis man sich settelt, bis man akklimatisiert ist, bis man ja vielleicht auch so diesen ersten Kulturschock hinter sich hat, die erste Faszination hinter sich hat und dann langsam ins Leben reinkommt. Von daher, ja, ist das, glaube ich, auch ganz wichtig. Du lebst in Uganda jetzt auch das erste Mal in einer WG mit anderen Freiwilligen. Wie war das am Anfang für dich?
War halt auch mal eine andere Herausforderung. Weil es ist einfach, glaube ich, überall so. Du kommst raus aus dieser Schule und triffst auf ganz neue Leute, die wir halt ein ganz anderes Leben bisher hatten. Also vor allem bei mir war das auch so, zwei, die fertig mit dem Studium sind und meine Mitfreiwillige, die auch so wie ich aus der Schule gerade Abi gemacht hat. Und einfach diese andere Wohnsituation, alles neu. Da gibt es da natürlich, oder gab es bei uns am Anfang auch sehr viele Konflikte, weil wir nicht so richtig wussten, wie wir miteinander irgendwie leben können. Ich glaube, das war auch einfach die Persönlichkeiten, die da aufeinander getroffen sind. Wir sind halt komplett unterschiedlich. Aber das hat dann auch ausgemacht, dass wir alle miteinander offen geredet haben und uns die Meinung klar gesagt haben. Und jetzt mittlerweile komme ich gerne hier wieder zurück. Also, so wenn man mal wieder irgendwo unterwegs war, mal wieder ein bisschen ohne die anderen. Am Anfang war es immer so ein Ding, ach nee, jetzt muss ich wieder zurück in meine WG. Aber mittlerweile ist es so, ach ja schön, dann kann man wieder Zeit miteinander verbringen. Im Großen und Ganzen, das ist echt cool, so diese Erfahrung zu machen, in einem anderen Land alleine klarzukommen und dann trotzdem auch noch so Leute zu haben zu Hause, die einen, wenn man Probleme hat, unterstützen. Das ist schon echt viel wert.
Ja, ich kann mir auch da vorstellen, man braucht einfach wieder ein bisschen Zeit, bis man akklimatisiert ist. Für alle Leute, die sich für Weltfest interessieren, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ihr könnt in der WG wohnen mit anderen Freiwilligen, in der WG mit Locals, ihr könnt in einer Gastfamilie leben. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Gab es denn irgendwas, wo du sagst, das war ein Trick oder so haben wir es geschafft, vielleicht unsere Probleme am Anfang auch ein bisschen zu überwinden?
Also was wir am Anfang nicht gemacht haben, ist offen über was uns stört zu reden. Und dadurch haben sich einfach ganz viele Situationen hochgeschaukelt oder so Fronten gebildet. Und das haben wir irgendwann einfach aufgehört und haben einfach ganz klar geradeaus gesagt, was uns stört. Irgendwie Sauberkeit oder Pünktlichkeit oder allgemein, dass man nicht gefragt wird, wie es einem geht. Und das ist, glaube ich, so dieser Trick, einfach offen zu sein. Dann musst du mit Kritik oder wenn einer mal was gegen dich sagt, musst du damit umgehen können oder es auch lernen.
Dein Weltwärtsjahr, du hast jetzt ein bisschen mehr als die Hälfte hinter dir. Was nimmst du dir oder hast du dir irgendwas für den zweiten Teil vorgenommen?
Ja, ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt am Anfang, dass ich mich nicht so richtig darauf eingelassen habe, was es hier so gibt. Ich habe einfach akzeptiert, okay, du lebst jetzt ein Jahr, bin halt arbeiten gegangen, aber auch nicht mehr, weil ich auch ein bisschen Angst hatte davor, am Ende von dem Jahr Tschüss zu sagen und so, und das will ich jetzt auf jeden Fall ändern, weil ich habe jetzt die einmalige Möglichkeit, hier eine andere Kultur richtig einzutauchen, richtig Freunde zu finden, neue Leute kennenzulernen. Und das wäre einfach nur schade, wenn ich die verpassen würde.
Dann würde ich sagen, viel Erfolg und viel Spaß auf jeden Fall damit. Ja, blicken wir noch kurz, ganz kurz dann auf die Zeit nach Weltwärts, auch wenn die natürlich noch sehr weit weg ist. Weißt du schon, was da auf dich zukommt? Hast du da schon eine Idee, was du machen möchtest?
Also es gibt einige Ideen. Was mir echt wichtig ist, ist, dass ich nicht direkt anfange zu studieren, weil ich glaube, ich brauche einfach diese Zeit, mindestens ein halbes Jahr, und dann würde ich gerne Maschinenbau studieren.
Sehr schön. Gibt es etwas, wo du jetzt schon sagst, ey, das nehme ich auf jeden Fall mit nach Deutschland?
Auf jeden Fall dieses Gefühl von Offensein. Die Leute haben so viel zu erzählen, jeder. Und dann einfach mal zuzuhören und dieses Ding von Freundlichkeit, Offenheit, und das würde ich, glaube ich, gerne von hier aus mitnehmen.
Du hast, finde ich, einen ganz schönen Satz gesagt in unserem Vorgespräch. Wenn du jetzt zurück möchtest, wärst du schon ganz anderer.
Ja, auf jeden Fall. Das hat sich schon verändert.
Dann sind wir jetzt leider Gottes auch schon am Ende dieses wunderschönen Podcasts angekommen. Aber an dem haben ja immer unsere Gäste nochmal die Möglichkeit, uns allen etwas mitzugeben. Und von daher gehören jetzt die nächsten Sekunden, Minuten einmal dir. Ich bleibe stumm und du kannst uns gerne was mitgeben.
Das ist schön. Vielleicht ein bisschen zwei Sachen. Einmal die Frage, kennst du das Buch Factfulness?
Ich persönlich kenne es, ja. Es hat mein Leben sehr beeinflusst.
Oh ja, ich habe das auch in der Vorbereitung auf diesen Freiwilligendienst auch empfohlen bekommen. Und also dieses Buch, Obama hat darüber gesagt, dass es ein Buch ist, das Hoffnung macht. Und ich glaube einfach jeder, der irgendwie sich mit dem globalen Geschehen auseinandersetzt und vielleicht ein bisschen Zweifel an die Zukunft hat, für den ist dieses Buch einfach wie gemacht. Und das andere, ich habe ja ganz am Anfang so mein Hashtag einlassen auf Neues gesagt. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen zu einem Motto für mich auch für dieses Jahr geworden, weil einfach die Welt ist so schön. Es gibt so viel zu entdecken, so viele Geschichten zu erzählen und inspirierende Menschen zu treffen. Und man muss sich einfach darauf einlassen, auf dieses Neue. Es ist nicht immer einfach, auf jeden Fall nicht. Es ist sehr anstrengend, aber es lohnt sich. Und das ist, glaube ich, auch was jeder junge Mensch mitnehmen sollte.
Danke, 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 Lars, für auch diese wunderbaren letzten Abschlussworte hier. Wir alle hören uns in 2 Wochen wieder mit einer neuen Ausgabe von Nachhaltig Weltwärts. Und wenn ihr jetzt richtig heiß seid und selber weltwärts gehen wollt, also selber euch auf etwas Neues einlassen wollt, wie es im Hashtag von Lars heißt, dann los. Mehr Infos dazu gibt's natürlich auf weltwärts.de. Bis dahin sag ich ciao und Lars, vielen, vielen Dank dir nochmal nach Uganda.
Ja, danke auch.
Nachhaltig Weltwärts, ein Podcast von Engagement Global im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung.